Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den Maurice. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß dich. Du warst doch nicht bei uns zu Gast?
Nein, aber mein Kollege aus der Gamer-WG, der Andreas, war hier schon ein, zwei Mal.
Genau. So. Ja. Ja, der hatte ich immer wieder mal erwähnt, dass er das mit dir zusammen macht, die Gamer-WG. Aber so zur Einleitung, weil du noch nie da warst, noch mal, kannst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, also Zocker seit Ewigkeiten und hatte selbst nie eine Konsole bis zur GameCube-Generation, musste mal bei Freunden spielen und seitdem im Besitz aller möglichen Konsolen, jetzt derzeit, was die neue Generation angeht, erstmal nur auf die Wii U gestiegen, aber eine PS4 steht auch noch Ende des Jahres an.
Ah, cool.
Und ja, ich brauche Batman Arkham Knight.
So großer Batman-Fan?
Ja.
Oh, da hast du mir was voraus. Ich streite mich immer so ein bisschen mit dem Daniel, meinem Podcast-Kollegen, weil Comics und Comic-Helden sind bei mir immer so ein bisschen, ich finde die ein bisschen langweilig. Und Batman leider auch. Und ich habe deshalb die Batman-Spiele, jetzt werden wahrscheinlich einige Hörer nach hinten fallen, noch nicht gespielt. Also die Arkham, wie heißt das, Arkham City?
Arkham Asylum. Das Origins.
Genau, also mittlerweile reift der Gedanke in mir, dass ich die dann doch spiele. Ich habe mittlerweile richtig Lust drauf bekommen, weil das ja schon ein Epos zu sein scheint, so eine große, allumfassende Geschichte. Und jetzt mit dem neuen Teil, der bald kommt, das sieht ja wirklich extrem spannend aus. Selbst, aber irgendwie habe ich mit Batman immer so ein bisschen Ödnis und Langeweile empfunden, also verbunden so, und deshalb die nie gespielt, hat mich auch nie gereizt. Also das einzige Superheldenspiel, was ich cool fand, war dieses Injustice, wo die Helden sich ja total die Fresse poliert haben. Das hatte wieder was Witziges, aber ich konnte mir nicht vorstellen, ein Singleplayer-Spiel mit denen komplett durchzuhalten.
Ich habe es auch erst sehr spät gespielt, aber wenn die Demo so vom Gameplay zugesagt, dann sagen die ja auch die Hauptspiele zu.
Ja, eigentlich sind es mehr so diese düsteren Aspekte natürlich. Also, weil meine Freundin immer sagen so, oh, das ist, vor allem das Arkham Asylum ist so finster und so düster und überrascht so groß. Und dann muss ich doch irgendwann noch mal spielen. Aber ich habe gar nichts gegen Comics, was unter anderem dazu führt, dass das Spiel, über das wir heute sprechen, mich auch erst einmal direkt angesprochen hat. Und zwar sprechen wir heute über Yaiba, Ninja Gaiden Z.
Ja.
da wird die Luft schon so ein bisschen angehalten. Was mir zumindest aus zwei Gründen direkt aufgefallen ist, zum anderen steht da Ninja Gaiden drauf. Und Ninja Gaiden ist eine fantastische Brawler-Serie. Eine, die wird von manchen wirklich gehasst, weil sie so schwer ist, wird aber von sehr viel mehr Menschen sehr geliebt, weil sie so schwer ist und trotzdem so ein ganz ausgefeiltes Kampfsystem haben. Also ist nie unfair, aber einfach knackig das Spiel gewesen. Das erste Ninja Gaiden in 3D, was damals auf der Xbox 1 rauskam, das hatte sozusagen den Anfang dieser Legende markiert und jetzt erst mit dem letzten, den dritten Teil, also bevor Yaiba rauskam, hat die Serie so einen leichten, so kam so ein Straucheln. Und aber ich habe die eigentlich immer sehr gerne gespielt und dachte, geil, Spin-off kann ja nur gut sein. Und dann hat das Ding natürlich noch einen richtig, richtig interessanten, coolen Comic-Stil, der mich auch sehr angesprochen hat. Weiß nicht, wie ging's dir?
Ich bin Team Ninja-Fan aufgrund der Dead or Alive-Serie, aber ich habe nie Ninja Gaiden Teil gespielt. Ich hatte es immer vor, aber dann, das ist so das Street Fighter 4-Syndrom, dann kam immer eine neue Version. Und dann habe ich gesagt, ich warte jetzt erstmal ab, bis da die letzte Version wirklich raus ist.
Ja, ja.
Und ich habe mich jetzt entschieden, irgendwann im Verlauf des Jahres mir die Sigma-Reihe und das vom Dreier, das Razor's Edge, dann für die PS3 zu holen.
Das ist auch immer so, dass sie immer noch einen Unterschied machen. Also bei den Street Fighter-Sachen, das ist ja für Turnierspieler total wichtig. Das sind halt wirklich so Details, so ein Otto Normalmenschen, wahrscheinlich uns beide würde das nicht interessieren, was für Änderungen da drin sind. Aber bei den Sigma-Sachen, da sind halt wirklich noch Sachen verändert worden, die beeinflussen das viel. Das ist wie so ein Director's Cut eigentlich. Und zum Beispiel Ninja Gaiden 3, als es zuerst rauskam, war das eine riesen Enttäuschung, weil da hat einfach der Rhythmus nicht gestimmt und viele Dinge in der Steuerung waren nicht ausgefeilt und das Ding hatte auch lauter Fehler und hatte eine sehr schlechte Kollisionsabfrage und so weiter. Und diese Dinge wurden dann einfach ein bisschen verbessert. Lohnt sich also immer ein bisschen zu warten bei der Ninja Gaiden-Reihe.
Ja, ja. Also das ist auch das, was ich so mitbekomme. Deswegen habe ich auch bei dem Dreier vor allem halt auf das Razor's Edge mich sehr gefreut. Mhm. Und dann wurde halt Yaiba angekündigt. Keiji Inafune ist mit an Bord. Und da dachte ich, cool, mit der Cell-Shading-Optik. Das sieht eigentlich nach einem guten Einstieg aus, um in die Reihe einzusteigen. Wie es dann letzten Endes geworden ist.
Vielleicht können wir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, wie dieses Spiel gerade bei der Presse ankommt. Nicht gut, kann man sagen, nicht gut. Also es wird wirklich fast überall zerrissen. Es kriegt immer, die Kritiken sind alle durchweg negativ.
Ich habe auch ein paar gute gelesen.
Tatsächlich.
Also, es gibt einige, die das wirklich irgendwie gut reden. Und jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Total Biscuit hat ein WTF-Video gemacht, wo er das halt vorstellt. Und da hat er es noch nicht durchgehabt, aber zu dem Zeitpunkt, wo er es gezeigt hat, da war er eigentlich auch sehr angetan davon. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht gespielt hatte und noch Hoffnung hatte, dass halt die Reviewer alle keine Ahnung haben. Aber irgendwann bin ich dann halt auch in den Genuss gekommen, ja. Also
Genuss. Ja, wo sollen wir anfangen? Lass uns doch mal kurz das Spiel beschreiben. Also, worum geht's? Worum geht's in Ninja Gaiden Yaiba?
Yaiba Kamikaze ist ein Ninja-Jäger, sage ich mal. Mhm. Der ist gerade auf Ryu Hayabusa, den Hauptcharakter der Hauptreihe, abgesehen hat. Mhm. Und im ultimativen Duell gegen ihn, ja, geht er drauf und verliert seinen Arm dabei.
Das ist eigentlich auch ziemlich witzig, der Einstieg. Das ist wirklich das erste Intro-Video. Yaiba ist ist eigentlich ein Arschloch, kann man nicht anders sagen. Ist halt wirklich jemand, der säuft und trinkt und die Ninja-Ehre ist ihm völlig fremd, dem ist alles scheißegal. Und das ist eigentlich ein Charakter, der wird hauptsächlich durch Wut und Rachsucht angetrieben. Man sieht ihn in der ersten Szene saufen, da sagt er zu Hayabusa, ich finde dich blöd, ich bring dich jetzt um. Und wirklich, dauert keine Minute, da ist der gute Yaiba zweigeteilt. Und das Spiel fängt an. Und man denkt sich, was ist hier los? Warum bin ich tot, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat? Und das ist ein ziemlich interessanter Einstieg eigentlich, weil erfährst du nach der Titelanblendung, dass er dann wieder zusammengesetzt worden ist von so einer mysteriösen Hightech-Firma irgendwie, die ihm dann so zur Hälfte einen künstlichen Körper gibt, weil Yaiba ihn so vom Kopf an, also quasi so zweigeteilt hat. Und dieser Teil des Körpers ist mit einer Maschine ersetzt worden und er wacht mitten in der Zombie-Apokalypse auf.
Ja, das wohl ausgelutschteste Setting der letzten 3-4 Jahre.
Ja.
Und das klingt noch so halbwegs spannend halt mit dem Ninja-Charakter. Mhm. Im Endeffekt spielt sich das aber nicht besser als ein schlechter God of War, Bayonetta, Devil May Cry-Klon. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich habe wie gesagt noch keinen Ninja Gaiden-Teil gespielt, aber ich vermute mal stark, dass da kein Funken der Finesse drin ist, die Ninja Gaiden-Reihe halt im Kampfsystem ausgemacht hat.
Ja, absolut. Also bevor wir so über Gestaltung und Artdesign zu sprechen, müssen wir wirklich erstmal den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar wirklich, das ist das Gameplay. Das ist einfach eine Riesenkatastrophe. Weil das, was bei Ninja Gaiden immer so gut war, mit Ausnahme der Erstveröffentlichung des dritten Teils vor Razor's Edge, war wirklich, dass dieses Spiel sich so präzise gespielt hatten und dass da eine sehr hohe Spielgeschwindigkeit drin war, wo du aber trotzdem eine Kontrollierbarkeit drin hast und das Allerwichtigste, die Spiele hatten alle Rhythmus. Also für einen Brawler ist ja total wichtig, dass das alles irgendwie einen Rhythmus hat. Du hast ja gerade zum Beispiel God of War gesagt. Und wenn der Typ, wie heißt der, Kratos, ne?
Kratos, ja.
Wenn der so rumschwingt mit seinen Ketten oder irgendwelche Superwaffen rausholt, dann ist das zwar immer groß, gewaltig, extrem, voll übertrieben, over the top, aber es hat immer einen Rhythmus. Das ist wie ein Tanz. Etwas, was wirklich jeden Brawler auch ausmacht. Du, also nicht nur um deine Masse-Memory, also diese Tastenreihenfolge, die du immer eintippen musst, damit die sich Stück für Stück einprägt und du nach und nach immer interessantere Kombos draufkriegst, sondern auch damit das ganze Ding sich so ein bisschen trotz der schnellen Action irgendwie kontrollierbar und taktisch anfühlt. Und gute Brawler kriegen das hin und gute Brawler leben deshalb so lange, auch in mehreren Serien, weil sie dieses System verstanden haben oder kapiert haben. Das macht so ein Ding aus. Und Yaiba ist dieses Element völlig fremd.
Ja, es ist sehr wild und stupide und im Endeffekt ist das reines Button-Mashing.
Absolut.
Also ich sag das nicht gerne, weil ich halt das Hack-and-Slay-Genre wirklich liebe und halt die drei Vertreter, die ich gerade genannt habe. Also wenn da was Neues rauskommt, dann wird das gezockt. Deswegen habe ich auch die Wii U zuerst gekauft, weil ich Bayonetta 2 brauche.
Bayonetta, göttlich. Also auch was das Kampfsystem mit. Genau, Bayonetta hat's ja Rhythmus, oder? Ich meine, wenn die, wenn das ist total ersichtlich. Bayonetta hatte dieses Prinzip, dass es immer in die Zeitlupe geschaltet ist, wenn du
perfekt ausgewichen bist.
Genau, und das gibt dem ganzen Spiel einfach dieses Taktgefühl vor. Und Java hat das gar nicht. Das ist wie gesagt ein Plattenmescher.
Ja, ja, und hinzu kommt, dass neben dem ja sehr einfachen Kampfsystem auch noch die Gegnervarianz mangelt. Also ich glaube, nach dem ersten, na Quatsch, nach dem zweiten Level etwa hat man alle Gegner tatsächlich gesehen. Und das Spiel versteht dann unter Schwierigkeitsgrad einfach den Gegner, den du jetzt in den ersten zwei Kapiteln, die du gesehen hast, in Massen einfach auf dich zustimmen zu lassen.
Genau, also da wird dann einfach irgendwie, weiß nicht, du hast natürlich erstmal diese obligatorischen Zombies, was gibt's noch? Ich glaube, es sind ja alles Zombies, aber es gibt irgendwie so Zombie-Typen, dann gibt's einen kotzenden Zombie.
Ja, die Zombie-Clowns, diese Elektrobräute.
Stimmt, genau.
den flammenden Priester, dieses doppelköpfige Baby, was ein Endboss-Typ ist, diesen Metallhund und das war's, glaube ich, auch schon.
Ja, also das war's schon, ja.
Ist dann halt wirklich die sieben Kapitel über immer und immer wieder dasselbe, dieselben zehn etwa Gegnertypen.
Das, also es gibt Spiele, die das sehr gut umschiffen können. Ich möchte mal an El Shaddai erinnern, kennst du das?
Habe ich nur die Demo von gezockt.
Okay, aber da war das so, dass da auch sehr wenige unterschiedliche Gegnertypen drin waren. Aber dieses Spiel wusste das ganz geschickt einzusetzen. Also du hast da trotzdem mal so kleine Varianten drin gehabt und die Kämpfe fühlten sich auch taktisch an. Du hast da zum Beispiel im Regelfall nie gegen mehr als drei Personen gekämpft und so weiter. Bei Yaiba ist das aber so, dass du wirklich diese Massenkämpfe hast. Das macht ja bei Zombies irgendwo auch Sinn. Und am Anfang macht das sogar noch ein bisschen Spaß. Also ich habe wirklich den ersten Level dann angefangen und dann fängst du an, gegen, weiß ich nicht, 30 Zombies zu kämpfen und der Kombozähler geht hoch und du hämmerst auf die Tasten und du merkst, wow, ich bin total der krasse Ninja, ich mach alle platt. Und das macht dann wirklich für den ersten Level Spaß. Dann merkst du aber irgendwann, dass hinter diesem Button-Mashing mehr nicht drin ist. Vielleicht, man kann es vielleicht so ein bisschen, wenn man es gegenüberstellt mit Dynasty Warriors zum Beispiel oder so. Die Spiele haben ja, obwohl sie Massen haben, trotzdem noch Regeln im Kampfsystem. Also wenn du besonders viele Gegner wegschmeckern möchtest, musst du trotzdem große Kombos machen, um ganz effektiv durch das Schlachtfeld zu gehen. Und bei Java gibt's sowas überhaupt nicht. Du musst da einfach nur hämmern, 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 hämmern. Und je schneller du drückst und wirklich, es gibt da auch nichts, was diese Schlagkette unterbricht oder so, sondern der schlägt so schnell, wie du auf die Taste drücken kannst.
Ja, bei Dynasty Warriors, ich mag die Dynasty Warriors Reihe nicht, aber da hat man nach großen Angriffen immer eine kleine Cool-Off-Phase, wo man sich am besten dann halt weg von den Gegnern begibt, weil der Angriff jetzt erstmal zu Ende ist, beziehungsweise die Combo.
Genau.
Und hier kannst du halt wirklich wie blöde auf die Tasten hauen. Und es gibt ja dann über den Talentbaum noch die Möglichkeit, weitere Kombos zu erlernen, wodurch diese, ja, am Anfang schon scheinbar endlose Kombokette noch weiter ausgebaut werden kann. Und zum Ende hin ist das so unübersichtlich, weil die Kamera, na, die muss ich auch schon mal erwähnen, die ist nicht gut. Ja. Die ist entweder zu nah dran, dass man nicht sieht, was um einen rum passiert, oder die ist so weit weg, dass man Yaiba nicht mehr sieht.
Ja. Das ist so schrecklich. Also zu dieser ganzen Kombo-Geschichte. Das Problem ist, Yaiba hat diese Unterbrechungsphasen überhaupt gar nicht. Ne? Also der drückt wirklich, der schlägt so schnell, wie du drücken kannst. Und das fühlt sich am Anfang erstmal plausibel an, weil Yaiba ist ja auch dieser Rage-betriebene Typ und es passt irgendwie auch zum Charakter. Das Problem ist aber, dass dann Gegner ins Feld geworfen werden, die einen völlig anderen Rhythmus von dir verlangen. Also das Spiel, die Lernkurve ist ja so, du siehst am Anfang, siehst du diese 30, 40 Zombie-Gegner-Horden irgendwie so. Und das ist einfach extrem, du lernst, ich hau jetzt einfach drauf. Und dann kommt der erste Zombie-Clown oder irgendein anderer, etwas größerer Gegner und der verlangt plötzlich von dir, dass du präzise ausweichst. Du kannst nur, hast du irgendwie nur so, weiß ich nicht, ein paar Frames zur Verfügung, um perfekt zu kontern. Und dann springt das Spiel aber urplötzlich wieder zurück in dieses extreme Button-Mashing. Das sind so zwei Spielprinzipien, die nicht zusammenpassen irgendwie. Weil dann hätten sie das Blocken auch ganz weglassen können, dann würde das Ganze wieder Sinn machen und vielleicht auch Spaß machen. Aber so wären zwei völlig unterschiedliche Gameplay-Typen miteinander vereint, weißt du? Also dieses Blocken hat überhaupt nichts mit dem Button-Mashing zu tun, weil es bringt auch nichts. Also wenn, sobald du da jemanden abwehrst, hast du auch einfach nicht genug Gelegenheit, um die Gegner dann irgendwie angreifen zu können. Also normalerweise gibt's in solchen anderen Spielen dann irgendwie auch immer so eine Millisekunde, wo du dann noch eine Aktion durchführen kannst oder so. Aber sowas gibt's bei Ninja Gaiden einfach nicht. Das ist einfach nur wild und durcheinander.
Ja, und dann gibt es die Gegnertypen, die ja auch, obwohl du blockst, dich trotzdem angreifen können. Also diese großen Gegner können dann einen Griff vollführen. Die Acid-Typen, die ihr Gift halt versprühen, die treffen dich halt trotzdem wegen dem Gift. Die Feuergegner treffen dich halt trotzdem wegen den ganzen Elementarkräften, auf denen das Spiel ja auch irgendwie aufbaut. Das behauptet es zumindest.
Ja, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ja, das ist ein absolutes Desaster. Absolut. Und das Ding ist, dass die Gegner, diese unterschiedlichen Angriffsarten, dadurch, dass sie durcheinander geworfen werden und die Kamera so weit zurücksetzt, hast du auch nicht die Übersicht. Also du stehst dann wirklich mitten im Raum und hast, sagen wir mal, 15 normale Zombies um dich herum. Und dann stehen etwas weiter außen Gegner, die können dich beschießen mit irgendwelchen Geschossen. Und dann noch ein paar Gegner, die von dir erfordern, dass du blockst.
Ja.
Und kannst die nicht gleichzeitig angreifen, weil es nicht funktioniert. Weil die normalen Zombies, die laufen einfach auf dich zu. Die anderen, die schießen einfach weiter. Und die blocken, das würde ja bedeuten, dass du stehen bleiben musst. Aber, ne, verstehst du? Das funktioniert nicht. Also im Gegensatz zu Spielen wie El Shaddai, wo es einen Rhythmus gibt und wo dann, man sagt ja immer, das ist so blöd, wenn die Gegner am Rand warten. Aber bei einem Brawler ist das wichtig, dass du eine Sekunde hast, dich zu orientieren. Und ja, aber gibt dir das einfach nicht. Furchtbar. Wollen wir mal über die Kamera reden, kurz, bevor wir zu den Elementarkräften kommen?
Ja, also das ist ein guter Übergang, nämlich weil oft, wenn halt die Gegner am Rand stehen und du mitten im Getümmel bist, im Zentrum der Karte, dann ist das meist so, dass die Kamera einfach zu weit außen ist. Und ich habe das oft gehabt in diesen Szenen, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wo steht jetzt Saiyabai? Ich bin da ausgewichen und eigentlich müsste ich ihn ja aufgrund der Schnelligkeit sehen, aber ich habe es trotzdem nicht durch das Gewusel geschafft, ihn da irgendwie herauszusehen, weil seine Figur auch nicht heraussticht aus den Gegnermassen. Sein ja, Ninja-Outfit verschmilzt irgendwie in den Zombie-Massen, die ja auch so leicht blau getönt sind. Und ich habe oft einfach nicht gewusst, wo ich gerade stehe und gehofft, dass meine anderen Tasten-Input irgendwelche Reaktionen zeigen und ich dann doch noch gewinnend irgendwie diesen Raum schaffe.
Das ist auch tatsächlich so, dass die Kamera komplett fixiert ist. Also du kannst die überhaupt nicht drehen und wenden. Und das ist jetzt per se erstmal nichts Schlimmes. Also es haben sehr viele Brawler. Dantes Inferno zum Beispiel hat meistens eine sehr fixierte Kamera und so. Aber die wissen auch alle, wie diese Kameraführung zu setzen ist. Bei Yalba gibt's zwei grundsätzliche Situationen. Die Kamera ist entweder viel zu weit weg, in der großen Totalen, oder viel zu nah dran. Aber nie irgendwie in die Mitte gesetzt oder irgendwie so, dass du genug Übersicht hast. Und dann kannst du den Optionen auch noch einstellen, ob das eine Tele-Einstellung oder eine Naheinstellung sein soll. Aber das ist beides völlig nutzlos, weil du in der Naheinstellung kannst du überhaupt nicht sehen, wen du da triffst. Also dann ist die irgendwie so schräg hinter Yalba angesetzt und deine Angriffe sind so groß, die passen nicht mal ins Bild rein.
Also, ja, ich verstehe auch nicht, was diese Designentscheidung soll, weil bei God of War hat das gepasst, weil der rechte Stick halt zum Ausweichen genutzt wurde. Hier ist auf dem rechten Stick gar nichts. Also man kann halt dann die Kamera ganz leicht nach links oder rechts schwenken, aber meistens auch nicht weit genug, um dann halt den Sichtradius irgendwie zu vergrößern.
Das ist völlig absurd.
Ja.
Das ist völlig absurd. Also ich finde fixierte Kamera nicht schlimm. Also da muss sie halt aber auch funktionieren irgendwie. Also im Optimalfall würde sie im Brawler dir halt einfach Arbeit abnehmen, weil du dich halt einfach auf viele ganz andere Sachen konzentrieren musst. Und so wie das Spieldesign wahrscheinlich auf dem Papier angelegt war mit der ganzen hohen Geschwindigkeit und ne, mit diesem aggressiven Gameplay, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht funktioniert hätte. Aber hier in diesem Fall ist es einfach nur schrecklich. Und du hast völlig recht. Also es gibt ja auch diese, das haben wir gar nicht erwähnt, diese kleinen Symbole, die über den Köpfen auftauchen. Diese Millisekunde, die du hast, um ausweichen zu können. Das wird immer mit so einem, ich weiß nicht, es ist ein Punkt oder sowas, ne? Irgendwie so ein rötlicher Punkt über den Kopf angezeigt.
Ja.
Der ist aber so unscheinbar und du kannst ihn kaum unterscheiden von den anderen restlichen prallen Cell-Shading Comic-Farben. Den siehst du einfach nicht. Und vor allen Dingen, wenn die Kamera 3 Millionen Lichtjahre von der eigentlichen Kampfsituation entfernt ist, siehst du erst recht nicht, wer da jetzt diesen Punkt über den Kopf hat. Das ist absolut katastrophal.
Dasselbe gilt auch für die Exekution, mit dem man seine Gesundheit regenerieren kann. Wenn man einen Gegner nach einer Combo wegstößt, dann flimmert manchmal ein rotes Ausrufezeichen über deren Köpfen. Mhm. Aber wenn da halt wirklich wieder 20, 30 Gegner auf dem Bildschirm sind und die Kamera so weit weg ist, dass halt auch mal in den hinteren Reihen die Gegner wegfliegen können, ich habe das die ersten Male gar nicht realisiert. Und da hat auch die Tutorial-Einblendung nicht geholfen. Mhm. Es hat ewig gedauert, bis ich das Timing da raus hatte und auch mein Auge darauf fixiert war. In kritischen Situationen bei den Gegnern aufzupassen, dass ich die Exekution durchführen kann.
Ja, also die Exekutionen sind da eigentlich auch ganz witzig. Und ich muss sagen, wenn etwas ziemlich gut funktioniert, dann diese Exekution. Wobei die technische Integration dieses Elements fürchterlich ist. Weil Yalba springt völlig willkürlich durch den Raum und der Gegner auch, nur damit diese Animation irgendwie passt. Ist dir das aufgefallen?
Ja, er stand nicht immer da, wo man genau die Exekution ausgeführt hat.
Und es gibt Spiele, wo das nicht auffällt und nicht schlimm ist. Bei diesem Spiel ist das total eklatant irgendwie. Also es ist wirklich so, man muss sich vorstellen, da ist so ein Gang, der, sagen wir mal, der geht so vom Vordergrund des Bildschirms bis zum Ende so. Also virtuelle 50 Meter. Und dann ist da irgendwie so ein Gewusel und dann gibt es dann tatsächlich eine Situation, wo diese Exekution ausführst, dann kann es durchaus sein, dass der 20 virtuelle Meter überspringt, nur weil da jetzt der Platz ist, um ihn zu exekutieren. So. Und man denkt, what? Und das Einzige, was es so ein bisschen verschleiert, ist die hohe Geschwindigkeit und natürlich die Hektik, die in diesen Situationen herrscht und natürlich auch, dass so eine Exekution in so einem Brawler-Spiel, gerade mit dieser extremen Comic-Grafik und diesen riesigen Blutfontänen, ja schon was Befriedigendes hat. Aber wenn man dann so ein bisschen drüber weg ist und so ein bisschen auf den Hintergrund achtet und auch manchmal ist die Kamera auch nicht schnell genug, manchmal siehst du dann immer noch für ein paar Frames, wie die Figur noch da so steht und plötzlich gebeamt wird, das ist total awkward und sieht einfach nur kaputt aus manchmal. Das ist sehr seltsam. Aber Entschuldigung.
Die Gegner stehen dann auch dumm um einem rum und man kann die später dann auch zu einer Kette, also dass man mehrere hintereinander exekutiert. Mhm. Und da springen denen einfach die Animationen. Du hast dann da, wenn du drei hintereinander zum Beispiel ausführen kannst, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und anstatt das in eine fließende Animation übergehen zu lassen, weil in dem Spiel ist auch so schon nicht genug Inhalt drin, hat man sich auch da nicht die Mühe gemacht, einfach mal eine fließende Übergangsanimation zu schaffen. Stattdessen wird einfach geschnitten, was denn oft auch darin resultiert, dass er nochmal einen Sprung mitten in der Exekution macht.
Und weil es so völlig verwirrt ist.
Ja.
Also im Prinzip, was mir passiert ist an allen vielen Situationen, ist, dass ich wirklich von Exekutionsanimation zu Exekutionsanimation gesprungen bin. Also ich habe, ich habe gewusst, wenn da jetzt 10 Gegner sind und ich verwunde die irgendwie, da wird garantiert schon irgendeiner dabei sein, den ich jetzt exekutieren kann. Ich sehe dieses Symbol ja sowieso nicht in diesem ganzen Durcheinander. Und das hat auch funktioniert. Ich habe 2-3 Mal draufgehauen und die Taste gedrückt. Und zack, hat er irgendwas gemacht. Und dann hatte ich mal so für 2 Sekunden Pause. Und dann ging es direkt weiter. Und das hat zur Folge, dass Yalba völlig unkoordiniert über den Bildschirm gesprungen ist und ich trotzdem meine Lebensenergie hatte. Und ich dachte im Endeffekt, okay, ich habe jetzt im Prinzip die Unzulänglichkeiten und Fehler des Spiels ausgenutzt, um diese Kampfsituation zu gewinnen. Und das sollte einem Brawler eigentlich nicht passieren.
Nee, auf keinen Fall.
Ja. Schade eigentlich, weil dieses Ding mit den Elementen ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, oder?
Ja, Feuer, Elektro und dann halt Gift sind so die Hauptelemente, die das Spiel verwendet. Und man kann die gegeneinander ausspielen. Das ist ein schönes Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und das funktioniert bei den, also wenn dann die Gegner durchgemischt werden im späteren Spielverlauf, auch wirklich gut. Also dann kann man halt mit der Giftwaffe, war das die Feuergegner, glaube ich? Nein, Moment. Die Elektrowaffe, wenn man mit der Elektrowaffe die Feuergegner angreift, dann explodieren die in so einer gewaltigen Explosion. Das sieht einfach nur super aus. Und wenn dann halt mehrere gleichzeitig auf dem Bildschirm sind und das nacheinander eine Kettenreaktion auslöst, dann, ich heiße dem Spiel nicht viel gut, aber dieses Farbspektakel ist immer wieder klasse.
Das ist super, ja. Das ist so eine chemische Reaktion, die im Prinzip ausgelöst wird durch die Vermischung von Elementen. Und da muss man, also die Zombies sind immer so durchsetzt mit einer Chemikalie oder einem Element. Also die brennen entweder oder diese Chemikalie, weiß ich nicht, was es sein soll, aber es ist wahrscheinlich einfach Gift oder so oder radioaktives Zeug. Das wird nie so genau erklärt. Das ist irgendwie so aus einer Fabrik irgendwas.
Ja, ich glaube, das soll das dieses Alien-Zeug sein?
Das kann schon sein, ja. Irgendwie so. Wahrscheinlich irgendeine Flüssigkeit. Irgendeine außerirdische Flüssigkeit. Aber das Coole ist, es gibt ja auch eins, wo die Figuren so zu Stein werden. Und das sind so Sachen, die du dann auch benutzt, um den Level zum Beispiel voranzukommen. Wenn nicht gekämpft wird, dann muss man immer so relativ lahme Plattformeinlagen lösen, die sich alle wie von selbst spielen. Aber die wenigen Kombinationsrätsel, die es da gibt, irgendwie um Wege freizuräumen, die basieren auf dieser ziemlich netten Idee, dass du dann zum Beispiel so einen Ventilator mit einem Stein blockierst. Und das machst du, indem du, der ist dann irgendwie, der steht unter Strom, weil irgendwie die Stromleitung kaputt ist. Aber da kannst du dann einen Zombie draufwerfen, der diese Chemikalie in sich trägt und die Reaktion darauf ist, dass dieses ganze Ding zu Stein wird. Und das ist ganz cool. Und in Kämpfen ist das super. Also das sind wirklich so Momente, da hast du natürlich überhaupt gar keine Übersicht. Aber es sieht gut aus.
Ja, also wie gesagt, also das Farbspektakel, das da abgeht, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber du hast schon die Geschicklichkeitseinlagen erwähnt.
Alter.
Das, was ich so von Ninja Gaiden mitbekommen habe, dass es da halt auch diese Plattformelemente gibt und dass da manchmal die Kamera hinderlich ist. Mhm. In diesem Fall ist das alles automatisiert. Das ist so eine Art Prince of Persia als Quicktime-Event.
Mhm,
und man hat dann, ich glaube, es sind drei verschiedene Aktionen, die man ausführen kann. Springen, so eine Art Seil und schlagen, wenn da zum Beispiel eine Wand im Weg ist.
Genau, und dann glaube ich noch ein bisschen die Richtung beeinflussen, ne? Oder?
Ja, manchmal kann man halt nach links und rechts laufen.
Mhm.
Und das alles ist farblich auch gekennzeichnet. Das stellt den Großteil des Spiels kein Problem dar. Aber irgendwann kommt Timing dazu, weil zum Beispiel rotierende Flammenwerfer im Weg stehen. Und in den Situationen funktioniert das einfach nicht mehr, weil das Spiel so dermaßen übertreibt mit der Positionierung von Ventilen und so weiter, dass man einfach, es mutiert zu Trial and Error.
Genau.
Es gibt im vorletzten oder vorvorletzten Kapitel so eine Stelle, wo man eine Röhre hochklettern muss, mhm, und da rotieren vier Flammenwerfer gleichzeitig, aber halt alle haben eine andere Richtung.
Mhm.
Und man muss dann einfach irgendwann hoffen, dass die alle gerade nach hinten zeigen und man dann im richtigen Moment den A-Knopf drückt.
Mhm.
Und das ist mir, glaube ich, 5 Minuten lang nicht gelungen.
Das ist ganz furchtbar, weil du hast ja keine direkte Kontrolle über Jaiba. Wie gesagt, du springst halt, man muss sich das so vorstellen, man kann auf Knopfdruck von einem Spot zum nächsten springen. Aber dazwischen gibt's nichts, da gibt's keine Übergangsphase. Das ist nicht so wie bei anderen Plattformern, dass du dann auch mal irgendwie ein paar Pixel nach vorne dich bewegen kannst oder so, dass du eine volle Kontrolle über die Figur hast. Und das ist die Krux, weil manchmal hast du das Gefühl, du drückst jetzt gerade im richtigen Moment, aber dann braucht der aber doch irgendwie ein bisschen länger, bis diese Animationsphase eingeleitet wird und du springst dann doch daneben oder nicht im, also diese fehlende Kontrolle, die ist eklatant und warum dann trotzdem solche Szenen drin sind, ist mir völlig schleierhaft. Also bei, in den ersten Leveln ist es so, dass dann so ein paar ganz nette Kamerafahrten irgendwie dadurch ermöglicht werden und so schwingt sich der Typ da so durch die Gegend und dann gibt es nebenher noch ein bisschen Geschichte und ich dachte, okay, ist nicht so toll, aber das lockert das Ganze irgendwie so ein bisschen auf. Aber diese Plattformsequenzen da drin, das widerspricht sich ja auch komplett wieder mit dieser Steuerung, weil wenn es Quicktime ist, dann will ich doch krassen Scheiß sehen. Dann möchte ich doch sehen, dass der Typ mal Sachen macht, die ich niemals schaffen würde, wenn ich das normal spielen würde. So ein bisschen wie bei Uncharted. Wenn dir die Kontrolle über die Spielfigur weggenommen wird, dann ja nur, weil irgendwas extrem furchtbar krasses passiert, wo der Spieler nicht drauf reagieren kann oder irgendwie was toll inszeniert wird. Das passiert aber nicht. Das ist eine zweidimensionale Fläche. Es sieht aus wie in jedem anderen Plattformer. Und ich will es eigentlich selbst normal spielen. Aber das Spiel sagt, nein, es gibt 3 Spots auf dieser Karte und drück A, um zum nächsten Spot zu springen. Und ich so, warum? Das ist wirklich so laziest Game Design ever.
Ja, vor allem, weil halt die Bewegungsmuster wirklich sehr stark an Prince of Persia erinnern, an die Spiele Absence of Time. Und man hätte das 1A übernehmen können.
Genau.
Stattdessen hat man das einfach auf Button, also Button-Inputs gelegt.
Total, total absurd. Vor allen Dingen, also ich meine, man kommt da trotzdem vorbei, weil man wird direkt zurückgesetzt an die richtige Stelle. Also wenn man da runterfällt, und das wird oft passieren, muss man da jetzt nicht irgendwie den Level neu laden oder so. Deswegen ist das alles irgendwie noch im erträglichen Rahmen. Aber es ist einfach beschissenes Game Design. Muss man sagen. Es ist fürchterlich schlecht. Und das Spiel wäre wirklich besser ohne diese Plattform-Dinger.
Ja, ja.
Oh Mann. Jetzt haben wir die ganze Zeit gemeckert. Das Spiel macht es einem auch wirklich nicht leicht. Was haben wir vergessen? Man kann natürlich alles aufrüsten. Also es gibt ein System, um sich selber so ein bisschen stärker zu machen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Na.
Ja, ist halt ein RPG-System.
Ja, richtig. Ja, genau. Also im Prinzip, es ist halt so ein Reiter, da kannst du Stück für Stück Fähigkeiten freischalten. Geil ist, dass das Spiel dann, es ist dann so Punkte gibt in diesem Reiter, da steht dann, schalte 8 neue Kombos frei und du kannst nirgendwo nachschlagen, was das für Kombos sind.
Ja, ich wollte fragen, ob man das im Menü nachschlagen kann, weil ich habe da auch nicht drauf geachtet. Ich habe einfach nur gelesen, 8 neue Kombos, okay, passt.
Ich kann es nicht nachlesen. Also ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie Übersichten im Internet gibt oder so, aber das Spiel verrät dir nicht, was für Kombos das sind. Also kannst aber wohl so eine Kombo-Anzeige einblenden lassen, damit du siehst, welche Knöpfe du gedrückt hast in diesem ganzen Durcheinander.
Das geht schon. Ja, die wird oben rechts, glaube ich, angezeigt immer.
Ja, so ganz klein.
Ja, also das ist nicht wirklich hilfreich.
Nicht wirklich, es ist einfach.
Ja. Und das RPG-System ist zu einfach. Ich hatte am Ende alles freigeschaltet, beim ersten Durchlauf.
Ich auch.
Also, okay, das ist... Ich weiß nicht, also das gibt irgendwie nicht den Anreiz, das da mal verschiedene Routen einzuschlagen, weil es gibt insgesamt halt 4 Hauptrouten, die sich dann auch nochmal später aufteilen. Und rein theoretisch, weil man am Ende eh alles hat, kann man von Anfang an sich entwickeln, wie man will.
Genau. Und vor allen Dingen ist das Spiel ja dann auch nach 4, höchstens 5 Stunden vorbei.
Auf normal habe ich etwa 5 Stunden gebraucht und auf leicht heute Morgen habe ich es in 3 bis 3,5 durchgehabt.
Das ist enttäuschend wenig.
64-Euro-Spiel, also ja.
Ziemlich krass. Also es gibt natürlich noch einen harten Modus und das Spiel ist dann wirklich auch schwer, wen das reizt. Das muss man dem lassen, wenn man das Schwierige spielt. Und es gibt irgendwie so einen Bonus-Modus. Der soll so ein bisschen die Hommage an die alten Ninja Gaiden-Titel sein. Den fand ich aber ziemlich lahm.
Habe ich nicht reingeschaut, aber ich habe ein paar Bilder dazu gesehen, dass das halt eher so 2D
ja,
sich also spielt.
Das einzig Gute daran ist, dass du die Originalmusik von den alten Ninja Gaiden parallel laufen hast. Das ist wirklich ganz cool.
Okay.
Aber das ist dasselbe dröge Spiel. Also ich hatte irgendwie erwartet, dass sie da das so ein bisschen mehr in so einen 8-Bit-Look drängen oder so, aber es ist wirklich nur die Perspektive. Die ist dann einfach in diesen 2,5D-Look gehalten und das Spiel ist das gleiche in grün.
Man schaltet dieses blöde Schulmädchenkostüm frei, das ihm so gar nicht steht.
Aber da kommen wir zu einem Teil von Ninja, von Yaiba, den ich eigentlich ganz gut, eigentlich doch mag. Nämlich diese ganze Comic-Gestaltung und auch diesen extrem infantilen Humor. Da habe ich sehr viel Schlechtes drüber gehört und dass sich sehr viele Leute drüber beschwert haben. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist ein Teil, der mich doch ein bisschen vorangetrieben hat, dann weiterzuspielen. Wie ging es dir?
Ich fand den Humor schrecklich.
Ja?
Ich fand ihn die ersten Kapitel sogar über beleidigend.
Echt? Ja? Erzähl.
Ist in Kapitel 1 oder 2 trifft man Miss Monday, die Rothaarige, und irgendwann fordert er sie halt auf zum Geschlechtsverkehr, weil ja irgendwas Tolles mit ihm ist. Und der Gag, in Anführungszeichen, also ich fand das nicht lustig, am Ende ist halt, dass sie das tatsächlich gemacht hat, was ein Necrophilia-Witz sein soll. Und ich finde, das ist absolut nicht lustig. Ich finde das eher abartig.
Okay.
Ja.
Es ist, also der Humor ist krass, das muss man sagen. Und trotzdem schwankt er immer so zwischen Slapstick, also es gibt diesen Splatter-Humor, dass die Zombies zum Beispiel, also das ist übrigens ein ganz lustiges Element, manchmal musst du die einfach so in Autos schmeißen und dann fangen die an, dieses Auto zu fahren und dann sitzen die dann da und fahren Dampfwalz oder so. Und das ist so selten blöd, ich konnte da herzhaft drüber lachen. Und ich muss sagen, also ich weiß, ich bin da glaube ich ein bisschen anders gepolt. Ich hatte mir gedacht, das ist sogar noch zu wenig von diesem Extremhumor. Ich glaube, Yaiba wäre eindeutiger und interessanter für eine bestimmte Zielgruppe gewesen, wenn sie es einfach noch ein bisschen weiter übertrieben hätten. Ne, schon wirklich fast in so eine South Park-Richtung oder tatsächlich einfach fieser. Weil das, also die Idee ist ja, dass es 2 Arschlöcher sind. Miss Monday ist eine Arschlochfigur, sie ist ja eigentlich auch böse. Und Yaiba ist auch ein super Penner. Und die Rechtfertigung ist, dass die einfach solche Witze machen dürfen. Und das ist nicht schön. Ist keine gute Taktik, solchen Humor zu etablieren. Aber ich habe das mal so hingenommen, weil ich jetzt diese Protagonisten spiele. Dann habe ich gedacht, okay, aus dieser Perspektive gesehen trauen sie sich dann doch wieder zu wenig, weil es gibt dann zwar so ein paar fiese Sprüche und es gibt dann auch Nekrophilie-Witze und sowas alles, aber für mich war es tatsächlich nicht genug.
Aus der Perspektive habe ich zwar noch nicht geschaut, aber das Ding ist, ich spiele gerne den Helden. Mhm. Und das liegt daran, dass ich mit Hollywood-Filmen aufgewachsen bin und da gewinnt halt immer der Gute. Und ich mag es nicht, einen Charakter zu spielen, den ich persönlich unsympathisch finde. Ich finde deswegen das Ende von Last of Us wirklich schrecklich.
Mhm.
Und ich hätte am liebsten den Controller in den Fernseher geschmissen, weil ich diese beiden Unsympathen da kontrolliert habe. Und selbiges dann halt auch eben mit Jaiba. Mhm. Der hat Sprüche gerissen. Ich wollte immer wieder die Konsole ausschalten, weil ich mag es halt nicht, ihn irgendwie aufsteigen zu sehen, dass er am Ende irgendwie wie siegreich davonkommt. Und da tat es dann doch gut, halt zum Ende hin hier und da auch mal Ryu Hayabusa zu sehen, der dann doch auch noch seinen klein wenig zum Sieg beigetragen hat.
Ja, das stimmt. Also der ist natürlich auch der 1:1 Kontrast zu ihm. Das also wirklich, wenn es die klassische Heldengeschichte gewesen wäre, dann wäre, man sagt ja immer, dass der Antagonist das ergänzt, was dem Protagonisten fehlt oder was ihn dann quasi indirekt ergänzt, wie Yin und Yang. Und das ist bei Jaiba tatsächlich der Fall. Also Yabusa ist ehrenhaft und bestimmt und versucht auch immer wieder Kämpfen auszuweichen und sagt so, Jaiba, ich glaube, selbst in dir steckt noch was Gutes drin und all dieser ganze Kram und so weiter. Und ja, da merkst du an solchen Szenen, also wo die beiden aufeinandertreffen, auf jeden Fall auch, dass da dieser Riesenkontrast herrscht irgendwie. Ich habe es gar nicht aus deiner Perspektive betrachtet, wenn ich ehrlich bin. Das ist ziemlich interessant, weil ich denke dann immer, Computerspiele dürfen alles.
Es ist auch komisch, weil ich liebe die GTA-Serie und der fünfte wurde letztens, also als er rausgekommen ist, dafür kritisiert, dass er zu hart ist. Und ich habe da kein Problem mit, eigentlich die Bad Guys zu spielen, aber die haben irgendwie einen Charakter. Und die haben ein Umfeld, was sie dann irgendwie sympathisch wirken lässt. Du hast es ja schon gesagt, Miss Monday ist im Endeffekt auch ein Arschloch. Und man könnte es fast das Metal Gear Solid 2-Syndrom nennen, wenn der Hauptcharakter und sein Umfeld nervig sind, dann kann ich persönlich damit nichts anfangen. Und ich habe mal so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht genau, was Spark Unlimited oder so, der Entwickler des Spiels, der eigentliche, ob das ein amerikanisches oder ein japanisches Team ist, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, was den Humor angeht, die haben sich irgendwie ein, zwei Anime angeguckt und gesagt, okay, das ist japanischer Humor. Deswegen fliegt dann am Anfang der Truck in dieses Dessous-Geschäft, was so symbolisiert wird, dass da zwei Frauenbeine sind mit Netzstrümpfen und das Ding natürlich genau in die Mitte reinfällt. Ja. Also wenn ich das jetzt erzähle, klingt das lustig, aber ich habe es zweimal, wie gesagt, gesehen, ich musste kein einziges Mal lachen, ich fand das einfach nur dumm. Und dann steht er da halt vor dem Gebäude und freut sich über den Panty Rain, wie das im Spiel überhaupt. Und ich fand das einfach nicht lustig.
Das ist ja, also ich hätte mehr davon gebraucht, tatsächlich. Ich habe gedacht, das sind die wenigen, ich habe wirklich da gesessen und gedacht, gib mir mehr von diesem infantilen Scheiß. Weil das passt zu diesem Spiel. Bei GTA zum Beispiel haben mich diese Charaktere tatsächlich auch ein bisschen mehr gestört irgendwie, weil sie versucht haben, das alles in so einen moralischen Kontext zu setzen. Bei Jaiba will ich diesen moralischen Kontext überhaupt nicht. Da scheiße ich drauf, weil das ist Trash. Das hat schon diesen Comic-Look und du zerstörst da am laufenden Band irgendwelche Zombies auf ganz blutigste Art und so. Dann muss es auch durchgezogen werden, bis zum bitteren Ernst. Und also es gibt Spiele, die machen das dann halt auch. Es gibt dann so zum Beispiel ach shit, das ist indiziert, darüber dürfen wir gar nicht reden. Es gibt da eine Serie von Namco. Da gibt's auch eine 3D-Neuauflage von, ich denke, Kenner wissen jetzt, welche ich meine. Und da haben sie es halt gemacht. Das ist so überdreht und so abartig. Es passt aber einfach extrem gut da rein. Aber hierbei dachte ich, mehr von diesem infantilen Humor. Also das war mir dann vor allen Dingen auch, weil das Spiel sehr kurz ist und so. Aber ich habe gedacht, was interessiert mich denn diese blöde Geschichte um diese Alien-Scheiße und Yabusa, ist mir alles egal. Gebt mir doch mehr von diesen Jaiba und zeig mir einfach, warum das ein Penner ist. Den muss ich ja immer nicht mögen. Also kann ich ja trotzdem spielen, ohne mich jetzt zu stark mit dieser Figur identifizieren zu wollen. Aber das war mir dann es klingt jetzt komisch, aber es war mir wirklich zu zahm. Und als ich dann die Rezensionen gelesen habe und alle so, ja, das ist so richtig aggressiver Scheißhumor und ich gebe dem, habe ich gedacht, nein, das ist eigentlich nicht. Es gibt viel krassere Spiele. Das hätten sie bei Java ein bisschen noch zum Exzess treiben können. Was stimmt ist, dass der Humor plump ist. Aber das hätte man ja mit der Anzahl der plumpen Gags, wenn das noch viel, viel mehr gewesen wäre, hätte das dann auch wieder eine gewisse Qualität irgendwie gehabt. So was ja bei South Park zum Beispiel auch funktioniert. Da gibt es ja wirklich im Akkord irgendwie Witz unter der Gürtellinie, aber es macht halt, irgendwann gibt man es halt auf. Irgendwann sagt man so, okay, das ist halt so diese Welt, in der ich mich da befinde. Bei Jalba war mir dann an vielen Stellen noch zu zahm. Irgendwie ist komisch. Also ich habe das ganz anders empfunden.
Ja. Es ist interessant, das von beiden Seiten mal so zu betrachten.
Ja, also ich glaube, dass der Großteil das scheiße finden wird, so wie du. Ich bin da sicherlich eine Ausnahme. Aber fand ich es bei Lollipop Chainsaw, hast du das gespielt?
Ja.
Da fand ich so von der Dämlichkeit schon ziemlich gut gepolt, so, weil das Spiel war laufend blöd.
Ich habe ein Problem mit Suda-Spielen.
Ja, dann rede ich ja genau mit genau dem Richtigen. Aber weißt du, das ist, da spielst du zwar die Gute, und das ist ja schon die Heldenfigur, aber alles drumherum ist selten blöde, so bescheuert und abgedreht, dass man ständig den Kopf schüttelt. Und deshalb fand ich es amüsant und unterhaltsam. Und bei Java hat mir genau das gefehlt. Da hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr übertriebenen Exzess drin gehabt.
Ja, ich glaube, was mich stört, ist einfach, was ich nicht mag, ist Humor über Sex. Mhm. Und das ist so mit der Haupt, also der Kern des Humors. Mhm. Es gibt auch andere Witze halt auf Kosten der Zombies zum Beispiel, aber ich mag halt, ich weiß nicht, Spiele können das irgendwie nicht ordentlich umsetzen. Also in GTA 5 gibt es auch 3-4 Szenen, die halt Sex implizieren und das sind auch die Stellen, die ich wirklich am Spiel nicht mag und die meinetwegen hätten rausgestrichen werden können. Mhm. Irgendwie können, ich weiß nicht, das ist vielleicht nur mein Empfinden, aber ich finde, dass Videospiele diese Art, also Sex einfach nicht ernst oder humoristisch noch nicht gut darstellen können.
Ernst geht ja überhaupt nicht. Bei Mass Effect hat es ja überhaupt nicht geklappt. Ja. Oder wie hieß das? Heavy Rain oder gut, bei Beyond ging es schon ein bisschen, weil sie da ausgeblendet haben.
Ja.
Aber du hast schon recht. Also das, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Also ich glaube, Jalba fällt da natürlich so ein bisschen raus, weil, oder generell diese Art der Spiele, weil das ist ja von vornherein infantil und blöd. Ich glaube, da geht es überhaupt nicht um realistische Darstellung. Bei GTA ist es schon etwas heikler, weil das Spiel hat schon durchaus realistische Ansätze und man sitzt dann da und denkt, okay, ja, warum?
Ich fand das abartig, wirklich.
Warum? Also, da finde ich es halt auch krasser. Wir sprechen über Trevor, ne? Ohne jetzt zu spoilern, aber es geht wahrscheinlich um Trevor. Und da sind auch Szenen dabei, wo ich dachte, what the fuck?
Ja, seine Einleitung praktisch.
Ja.
Also ich will die eigentlich nicht nochmal sehen, weil ich finde die schrecklich.
Ja, die ist menschenverachtend.
Ja.
Weißt du? Und da habe ich glaube, durch die Comic-Darstellung bei Jalba habe ich nicht das Problem damit. Ich glaube, das ist so weit weg von der Realität und das ist so übertrieben. Das könnte für mich auch in einem Comicbuch stehen. Es gibt übrigens beim Spiel, wenn man das kauft, da ist halt auch so ein kleiner Dark Horse-Comic dabei. Und wenn ich da diesen ganzen Kram drin sehe, dann denke ich, okay, das ist so weit weg von der Realität, so differenziert, dass man. Nö, das ist weit weg. GTA war aber schon was anderes, weil GTA hat ja schon versucht, realistische Figuren zu etablieren. Und das hat zumindest für mich bei Michael zum Beispiel funktioniert. Ich fand, das war ein toller Charakter. Der war zwar auch schon wieder ein Gangster, wie immer bei GTA, und da haben sich ein paar Strukturen wiederholt. Aber es war eine gut und interessant dargestellte Figur. Und das fand ich auch, irgendwann fand ich ihn auch tatsächlich sympathisch, weil der sitzt halt in seiner Lifetime-Crisis und will irgendwie da raus und weiß nicht so recht, was er machen soll und so. Aber Trevor zum Beispiel, da fehlt mir was. Und bei so einem Spiel, bei GTA sind ja deutlich mehr Bestrebungen darin, Protagonisten zu etablieren. So. Und bei Jalba, das ist halt dieser Trash, den man also einfach wegschmeißen kann. Interessant.
Ja, ich hätte mir andere Nummer gewünscht. Also, das, wie gesagt, wenn das nicht der Kern unbedingt wäre, wenn das mal so ein, zwei Mal erwähnen würde, hätte ich ja drüber hinwegsehen können. Weil ich lache ja auch gerne. Ist ja nicht so, dass ich nur ernste Spiele spiele.
Ja.
Und ich habe sogar über das blöde Eat Lead, das Mad Hazard-Ding.
Das ist aber auch geil vom Humor. Also das Spiel ist wirklich langweilig, aber der Humor ist so gut. wirklich kleiner Geheimtipp hier am Rande. Wer es noch nicht kennt, schaut mal rein. Das kostet bestimmt bei Amazon nur 5 Euro oder so.
Ich hab's vor 3 Jahren oder so für 5 Euro mitgenommen. Das dürfte nicht mehr kosten heute.
Ja, ich werde mal live recherchieren, während wir drüber reden. Das ist wirklich lustig. Das ist ein ganz normaler Third-Person-Shooter.
Aber der nimmt halt die gesamte Branche, die sie halt auf dieser Generation stattgefunden hat, wirklich auf die Schippe. Und das Spiel trifft das so perfekt.
Ja, total gut. Hier, ich sehe gerade Gebrauch bei Amazon ab 3 Euro für alle Konsolen. Ich glaube, für Xbox sogar ab 1 Euro. Wow. Ja, da kann man ruhig mal reinkommen. Also wenn es wirklich um Horror geht, dann muss das Spiel ein bisschen durchstehen. Das Spiel ist so ein Standard-Third-Person-Ding, aber da sind so treffende Gags dabei, richtig gut. Auch wie die Final Fantasy verarschen und so, das wollen wir gar nicht vorwegnehmen. Aber es ist wirklich, vom Humor ist das wirklich lustig. Und in diese Richtung geht das auch nicht. Jaiba ist wirklich ganz unten. Ja. Ganz, ganz unten vom Humor. Ich weiß das. Ich bin mir auch nicht so schade, das lustig zu finden. Ich gebe das gerne zu, aber ich verstehe völlig, wenn die Leute sagen, es ist absolut beschissen. Überhaupt nicht mein Ding, ist infantil und blöd und die Videospielwelt braucht sowas nicht. Kann ich nachvollziehen. Ich lach trotzdem.
ich nehme dir das auch gar nicht.
Es ist, aber du hast gerade gesagt, von Spark, ne, ist das Spiel. Und es ist tatsächlich so, dass Spark, das können wir vielleicht abschließend noch sagen, hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Sie haben das Spiel Legendary gemacht.
Genau.
Und noch irgendeinen blöden Shooter, glaube ich.
Wir haben Turning Point gemacht und Lost Planet 3.
Wobei Andreas sagt, dass Lost Planet 3 so ganz gut sein.
Ich finde Lost Planet 3 tatsächlich ganz gut. Das habe ich hier im Podcast auch mit Daniel besprochen. Das Spiel ist technisch nicht besonders gut, aber hat ein paar, also inhaltlich ziemlich coole Ideen und erzählt eine ganz nette Science-Fiction-Geschichte. Das hat mir gut gefallen. Und ich finde nicht mal Legendary besonders schlecht. Das ist halt so ein Legendary sieht so ein bisschen aus wie so ein Shooter, als hätten Roland Emmerich und John Carpenter zusammen ein Spielkonzept entworfen.
Ja.
Also so völlig Banane von der Geschichte, dass plötzlich diese Mythologiefiguren auf der Erde auftauchen. Aber ich fand das irgendwie ganz unterhaltsam. Sicherlich kein mega gutes Spiel, aber nicht so schrecklich. Aber Turning Point war zum Beispiel sehr schlecht. Das hatte eine nette Idee, aber es war nicht sehr gut. Und generell wundert mich, dass Spark diesen doch ziemlich wichtigen Titel dann auch gekriegt hat. Das hat mich schon bei Lost Planet gewundert. Aber irgendwie müssen die ja darüber dann, ich weiß gar nicht.
Ja, ich frage mich auch, wie Keiji Inafune da irgendwie mit reingestoßen ist. Also das ist so eine komische Mischung einfach, weil Team Ninja, die können das. Wenn die ein Spiel angehen, wie gesagt, ja, okay, das Ninja Gaiden 3, die Vanilla-Fassung ist wohl nicht so doll. Aber Dead or Alive 5, technisch sauber, spielerisch sauber, kann ich mich nicht beschweren. Was haben die denn sonst in der Zeit gemacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt die letzten 3 Jahre an Dead or Alive 5 gesessen haben und sich niemand Gedanken gemacht hat, wie es mit Ninja Gaiden weitergehen könnte. Ich verstehe nicht, weshalb das ausgesourced wurde. Also weshalb da ein anderes Team rankam. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein amerikanisches Team, weil ich gehe jetzt halt von den anderen 3 Spielen aus, die wir erwähnt hatten. Das sind eher westliche Spiele.
Ich glaube, die sitzen in Kalifornien. Das sind Leute aus Amerika. Ninja Gaiden hat Metroid Other M in der Zeit gemacht.
Ja, haben sie auch nicht unbedingt mit Ruhm geklärt, ja.
Ja, aber es war kein schlechtes Spiel. Also es hat ein paar.
Ich habe es auch gerne gespielt, aber ich gebe das nicht gerne zu mit der.
Wenn wir schon bei Geständnissen sind.
Ja.
Aber es ist kein. Nein, also es hat ein paar echt dumme Ideen. Wirklich saudumme Ideen.
Aber bitte nicht die Störung. Also wenn es Ernest gibt, dann bin ich am meisten von der Steuerung überrascht. Weil ja, ich fand, die hat echt gut funktioniert.
Nein, also das Gameplay ist aber trotz der dummen Ideen wirklich ziemlich gut. Also mir hat das Spiel unterm Strich auch gefallen, auch wenn es viel gab. Das würde jetzt zu weit ausholen, aber es gab halt viel zu kritisieren. Ja, und dann haben sie, warte, ich guck gerade, Dead or Alive 5 gemacht, Dead or Alive Plus, Dead or Alive 5 Ultimate und ja, mehr ist da auch gar nicht. Ich glaube, die haben tatsächlich so lange an dem Prügelspiel gesessen, was ja auch gut geworden ist.
Ich habe alle 3 Versionen hier, ja.
Ah ja, okay, ja.
Gott. Aber kein Geld, um Ninja Gaiden mal anzufangen. Ach Gott, ja. Das erklärt einiges.
Wollen wir es abrunden? Ich glaube, wir beide empfehlen Ninja Gaiden Z auf gar keinen Fall.
Nein, also ich habe wirklich gehofft, dass es ein cooler Einstieg wird in die Franchise, halt mit einem anderen Ton, mit einem anderen Look. Aber dass es mir im Endeffekt irgendwie das Ninja Gaiden-Gefühl gibt. Aber so als Einstiegspunkt und generell, so wie du das auch vermuten lassen hast, auch für Fans der Reihe, ist das einfach zu stupide im Endeffekt. Also vom Gameplay her, technisch ist das auch nicht so sauber, wenn man diesen Wutmodus aktiviert und danach halt die ganzen Gegner im Himmel sind und dann runterfallen, nachdem der Wutmodus zu Ende ist, dann ruckelt das erstmal eine halbe Minute. Und ja, der Soundtrack, ich glaube, der hat 3 Stücke oder so. Also der Gag ist, als ich die Credits heute nochmal gehört habe, ich musste die das erste Mal ohne Ton gehört, also gesehen haben, da läuft dasselbe Stück 5-mal hintereinander, das geht irgendwie 30 Sekunden und dann ist da auch zwischen immer nochmal 20 Sekunden Stille. Und das loopt sich dann die ganze Zeit.
Ganz schrecklich, ja. Du hast auch immer das Gefühl, du hast echt das Gefühl, du hörst immer das Gleiche. Da gibt's bestimmt Varianzen und eigentlich sind die Stücke nicht schlecht, aber du hast sie dann nach diesen 4 Stunden so oft gehört, dass du da wirklich null Bock drauf hast, dann noch weiter. Ach, das ist einfach ganz fürchterlich.
Die Tonabmischung ist schrecklich. Ja, also ich habe schon an den Einstellungen gespielt, aber du kriegst einfach den Ton nicht hin und manchmal fehlen einfach Soundeffekte. Es fühlt sich sehr unfertig an, obwohl das, glaube ich, sogar ein halbes Jahr verschoben wurde nochmal.
Ja, das Ding ist, also der Comic-Look, der macht eigentlich erstmal einen guten Eindruck. Ich bin auch aber für Cell-Shading-Optiken zu haben, finde ich eigentlich immer cool. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann ist ja auch teilweise einfach gewählt worden, um die technischen Unzulänglichkeiten zu verschleiern. Also da gibt es sehr viele Clipping-Fehler drin und sehr viele ganz seltsame Sachen mit den Animationen auch gemacht. Also zum Beispiel Yaiba bewegt sich so schnell, weil Frames übersprungen werden. Also der hat keine flüssige Animation in dem Sinne, sondern seine Animationsphasen wurden einfach verschnellert, indem Frames geskippt werden. Und bei den Gegnern ist genau das Gegenteil der Fall. Da haben die wirklich alle Animationsphasen drin. Die bewegen sich sehr weich und fluppig, aber dafür dann halt auch einfach langsamer, als hätten sie einfach dann, die Basis sind dann immer ist irgendwie eine bestimmte Frame-Anzahl und dann hat man bei Yaiba einfach gesagt, so okay, dann skalieren wir seine Phasen einfach schneller. Und das hat zur Folge, dass es total abgehackt aussieht. Es gibt einige Szenen, es gibt so Nunchukus irgendwie, wenn du den Zombies die Arme abreißt, dann kannst du das halt irgendwie so als Chaka-Waffe irgendwie nutzen. Das ist dann von der Animation irgendwie ganz nett, aber ansonsten ist es weit entfernt von Spielen wie El Shaddai zum Beispiel, wo alles sehr, sehr flüssig aussieht oder ähnliche Spielserien, die sehr auf Geschmeidigkeit, Bayonetta hatten wir vorhin genannt, die sehr auf Geschmeidigkeit irgendwie Wert legen. Ist wirklich wie so ein Daumenkino, so ein bisschen. Sieht auch einfach nach einer Zeit einfach auch nicht mehr schön aus. Und das ist sehr, sehr schade. Oh Gott. 50 Minuten über ein schlechtes Spiel geredet. Ich glaube, wir müssen es so langsam abschließen.
Kaufempfehlung kann man nicht geben.
Auf keinen Fall. Also ich glaube, die ganz krassen Ninja Gaiden-Fans, die einfach alle Teile im Regal haben wollen oder solche Leute, die Brawler so gerne spielen, dass sie trotzdem einen Blick riskieren möchten, wartet einfach. Wartet einfach, bis es irgendwann 10 Euro kostet. Das wird passieren. Das kostet jetzt, glaube ich, nur noch 40 oder weniger, weil dieses Spiel ist echt nicht mehr wert. Sage ich mal total ungern, weil ich versuche mal den Preis da rauszuhalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte irgendwie 60 Euro für ihn gelegt, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen an die Decke gegangen.
Ja, Andreas sagte mir auch, er dachte, das wäre ein Download-Titel. Und als Download-Titel hätte das ja sogar fast geklappt. Also die Spieldauer, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass man 4 bis 5 Stunden übertreffen wird. Auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, auf den höheren habe ich nicht gespielt. Ich wollte mir das nicht antun. Und dann halt der Bonus-Content. Ich weiß nicht, ob der, ja, du hast ja gesagt, der 2D-Modus da taugt nicht so viel. Hätte vielleicht als Download-Spiel echt besser funktioniert.
Durchaus, ja. Eigentlich, selbst so Spiele wie Strider bieten mehr. Deutlich. Also davon hast du mehr mit weniger Geld und Yaiba, nee. Seltsam. Also sie haben da wahrscheinlich irgendwie gedacht, der Name zieht und das ist deshalb in den Laden gestellt und Riesenbogen um das Spiel machen. Also wir können es beide nicht empfehlen.
Nee, ja, dass da Ninja Gaiden draufsteht. Und die 3 Minuten, die Yo Hayabusa da im Bild ist. Dafür lohnt es sich nicht.
Überhaupt nicht. Puh, jetzt haben wir uns alles von der Seele gesprochen. Das Spiel hat uns traumatisiert ein bisschen. Okay, cool. Dann, Maurice, dann würde ich mich herzlich dafür bedanken, dass wir so ausführlich über das Spiel diskutieren konnten.
Ja, ich bin auch froh, dass ich noch jemanden gefunden habe, der überhaupt das Spiel gespielt hat, weil ich habe Andreas schon gesagt, tust du nicht, weil er wollte es ursprünglich auch spielen. Und bei uns wird es keinen Podcast dazu geben. Das ist die Zeit zu schade bei uns.
Aber ich werde noch einen kleinen Artikel irgendwann mal dazu schreiben, aber Auch nur, um nochmal auf so ein paar Punkte einzugehen, aber ich habe auch kaum jemanden gefunden, der auch Lust hatte, darüber zu reden. Also oft ist es ja auch so, dass manche Leute es gespielt haben und dann einfach keine Lust haben, sich darüber auszutauschen, weil es einfach irgendwie so ein lästiges Thema ist. Und das Gefühl hatte ich auch irgendwie. Also viele waren auch einfach froh, dass sie das nicht mehr anrühren müssen. So schlecht ist es teilweise, ja.
Ja, wobei, also ich spreche auch gerne über schlechte Spiele.
Merkt man!
Ja, ja.
Okay, Maurice, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und den Hörer natürlich auch.
Ja, danke. Und das gebe ich sogar zurück. Vielleicht spricht man sich ja irgendwann wieder.
Alles klar. Bis dann, ne? Tschüss.
Ciao.